So, und Tobi, bevor jetzt der Podcast startet, ja, ne, eine entscheidende Frage natürlich. Du bist ja gerade in Österreich im Urlaub.
Ja.
Und was mich wirklich brennend interessiert ist, wie viel Kilo Technikgepäck hast du mitgenommen?
Es ist ein ganzer Koffer, ohne Scheiß. Ich habe einen ganzen Koffer Technikgepäck dabei. Weißt du, andere nehmen irgendwie so Ski-Equipment und sowas mit, Skiausrüstung, Gleitflugschirm, Scheiß, und ich habe hier meine Technik für den Podcast dabei.
Das ist Hingabe zum Produkt.
Das ist mein Extremsport. Lass uns loslegen.
Wow!
Hallo ihr da draußen, hier ist wieder Grundlos Gute Laune, euer Lieblings-True-Crime-Podcast für verbale Verbrechen. Wir sprechen hier über nichts weniger als den emotional-geistigen Zustand unseres Landes, aber sag ich, der ganzen Welt. Mein Name ist Tobias Mann und ich bin natürlich nicht alleine am Start. Mir gegenüber sitzt der inoffizielle Holland-Botschafter und der offiziell größte Let's Dance-Fan der Welt. Hier ist Philipp Simon. Hey Philipp.
Das ist aber süß. Und du bist jetzt gerade mal 2 Tage in Österreich und du hast schon diese angeraute Stimme vom DJ Ötzi.
Ja, es ist, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das muss diese Bergluft sein, die macht das mit dir. Da kriegst du diesen kernigen Sound auf den Stimmbändern.
Wie läuft's denn beim Après-Ski?
Ja, du, ich mach ja da nichts. Also ich bin ja kein Skifahrer. Ich habe damit aufgehört vor 20 Jahren, weil ich und die Piste, wir haben entschieden, wir zwei werden nicht zueinander finden. Und das heißt, die Familie fährt und ich sitze hier auf der Hütte und ja, genieße das Leben, so ähnlich wie bei Shining, der Schriftsteller. Weißt du, da sitze ich hier ganz einsam und alleine vorm Computer und tippe diabolische Sätze in meinen Rechner.
Und arbeitest. Und was die Podcast-Zuhörer leider jetzt nicht sehen können, hinter dir ist so eine wunderschöne Holzwand. Da steht irgendwie noch das Kochgeschirr von Bares für Rares. Also man hat schon so ein bisschen den Eindruck, du hast dich ins Nichts zurückgezogen.
Ja, das stimmt. Und vor allem, ich habe das Gefühl, hier könnte man doch für das eine oder andere, was hier rumsteht, das Händlerkärtchen vom Horst Lichter bekommen. Vielleicht schaue ich mal, laufe ich mal durchs Haus und pack mir irgendwie so ein Kelch ein, der hier hinter mir an der Wand hängt.
Ist das jetzt eigentlich schon Primatenping-Pong?
Du hast recht. Lass uns doch direkt mit der ersten Rubrik loslegen.
Ping-Pong.
Ja, wir haben ja schon gepingpongt. Ja, das ist ja bei uns immer so ein bisschen fließend, ja. Aber ich will immer diesen Trainer unterbringen.
Ja, ich merke das auch und ich weiß, ich habe es jetzt schon 3 Wochen lang gesagt, aber also ich fühle mich da irgendwie immer noch unwohl mit dem Ding. Ich habe immer noch das Gefühl, wir schleudern da wirklich ganz haarscharf an so einem Shitstorm im Internet vorbei.
Ja, nur weil du da bei diesem Ping-Pong irgendwie was Rassistisches reininterpretierst. Ich finde, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und dann wirkt's gar nicht mehr so schlimm.
Ja, aber so ist das eben mit dem strukturellen Rassismus. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Natürlich.
Ja, das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme, ja.
Da sitzt du da auf 3000 Meter Höhe, knallst dir eine Flasche Marillenschnaps in die Birne und sagst dann, man gewöhnt sich dran.
Naja, gut. Ich kann mich ja immer wieder darauf zurückziehen, dass die KI das so generiert hat. Und für den Rassismus der KI kann ich ja nichts.
Nee, absolut.
Das heißt also, im Prinzip prangere ich das ja damit sogar an.
Ja.
Dass die KI da auch möglicherweise sprachliche Stereotype bedient.
Stimmt. Eigentlich ist es ein politisches Statement.
Genau.
Du hast langsam wirklich schon so argumentative Züge von Christian Lindner, finde ich. Also wie du dich immer aus den Nummern rauswindest,
also mein Freund,
ist schon beeindruckend.
Jetzt sind wir an einem Punkt schon angelangt, jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt des Podcasts, wo ich ja sagen muss, Obacht. Obacht, sonst breche ich das Projekt an dieser Stelle ab. Du kannst ja viel über mich sagen, aber Christian Lindner, das ist jetzt schon wirklich. Bin ja immerhin in den Bergen und nicht auf Sylt.
Ja, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück.
Ja. Aber ich habe an dich eine Frage, lieber Philipp.
Ich hab's befürchtet.
Du als Künstler, lieber Philipp, hast ja viel mit Publikum zu tun. Also in der Regel, oder? Also wenn du deine Kunst machst, dann ist ja zumeist.
Ja, ich muss einmal. Das Problem bei dir ist immer, wenn du beleidigend wirst, dann klingt das am Anfang wie eine wunderschöne Anmoderation. Aber ich weiß ganz genau, am Ende dieses Satzes befindet sich für mich eine Klippe und ich gehe so, ich springe so frohen Mutes neben dir an dieser Moderation entlang und kapiere dann, ich stehe an der Klippe, drehe mich um und sehe nur noch deine Hände vor meinem Gesicht, wie sie mich runterstürzen. Aber mach mal zu Ende.
Also, wenn du deine Kunst machst, sind ja noch andere Menschen anwesend, zumeist Publikum. Ja. Und hast du, normalerweise ist für uns immer Publikum schön und toll. Was ist denn so das schlimmste Publikumserlebnis, das du jemals als auf der Bühne Tätiger erleben musstest?
Ich befürchte, das ist wieder eine Pipi-Kaka-Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen wollen, aber
jetzt hast du die Leute also aber wirklich ganz schön heiß gemacht schon. Mit diesem Satz allein, da hängen jetzt alle schon ganz nah an den Radiogeräten.
Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einigermaßen, also es trug sich vor vielen Jahrzehnten, als ich noch im Varieté gespielt habe. Ich war Kontorsionistin. Ja, damals war ich noch weiblich gelesen, als Kontorsionistin unterwegs. Und da war es so, dass... ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich erzählen soll.
Ja, komm, jetzt musst du. Du kommst aus der Nummer, kommst jetzt nicht mehr raus.
Also es war so, zwischen der Vormittagsvorstellung und der Abendvorstellung breitete sich offensichtlich ein Magen-Darm-Virus im Ensemble rasend schnell aus, sodass die Hälfte der Artisten und Artistinnen ausfiel aber mir ging's super. Und ich habe dann diesen ganzen Abend moderiert und ich hatte damals eine Nummer gehabt, das war ein Zaubertrick, die Nummer hieß Der Preis ist heiß, da habe ich so eine Spielshow nachgespielt und das endete damit, dass ich mir eine Zigarette von einem Zuschauer angezündet habe, die dann mit dem Zuschauer geraucht habe und dabei so ein bisschen gespielt habe, als ob der da was, also Gras drin hätte und sind da so ein bisschen bekifft und zum Schluss findet man in dieser Zigarette einen Geldschein vom Zuschauer, der vorher verbrannt wurde, das war der Zaubertrick. So. Und es hat die ganze Zeit wunderbar funktioniert und ich stehe also auf dieser Bühne und ziehe an der Zigarette und mit der, sagen wir mal, entspannenden und narkotisierenden Wirkung des ersten Zuges öffneten sich bei mir alle Schleusen. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich mich sehr, sehr langsam von dieser Bühne bewegt habe. Und das war tatsächlich traumatisch. Das war wirklich ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis.
Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Und aber jetzt, das war da war jetzt in dem Fall, da war das Publikum aber nicht schlimm, sondern dein Darm.
Ja, also der Virus, aber das war schon, also das ist schon etwas, was man nicht wirklich funktioniert. Schlimmes Publikum.
Aber Moment, darf ich ganz kurz nochmal darauf Bezug nehmen. Hat das Publikum das gemerkt oder konntest du es kaschieren?
Naja, also sagen wir mal so, ich bin wie so ein Krebs in kleinen Schritten von der Bühne runter und hab irgendwie wahrscheinlich was gesagt im Sinne von gerade ist schlecht. Hinter der Bühne waren alle sensibilisiert, weil das halbe Team lag irgendwie über dem Becken. Und ob die Leute das jetzt im Detail kapiert haben, kann ich dir heute gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es dass ich den Anzug weggeschmissen habe. Also insofern, aber so ein schlimmes Erlebnis mit Publikum.
Also ich finde ja zum Beispiel immer ganz schwierig, wenn Publikum alkoholisiert ist. Das gibt's ja mal, also ich war mal bei einer Betriebsfeier gebucht und eigentlich Auftritt 21.15 Uhr und der Moderator des Abends vertröstete mich immer wieder und sagte, ja, dauert noch eine Sekunde, wir haben noch irgendwie 2, 3 Programmpunkte vorher, aber machen sich keine Gedanken. Und dieses Spiel ging so bis 0.45 Uhr und als ich dann raus musste, da war in diesem Saal aber auch keiner mehr bereit, mir zuzuhören, sondern die wollten eigentlich eher hier dann Ballermann-Hits singen. Und da stand ich dann da mit meinem poetischen Kabarett.
Was hattest du denn vorbereitet?
Ja, ich hatte ja tatsächlich sogar speziell für die dort damals ausrichtende Firma was vorbereitet. Also ein paar Scherze zur Geschäftsführung und so, was man immer so macht. Man informiert sich ja vorher ein bisschen. Aber du, ich hätte auch im Prinzip aus dem Telefonbuch vorlesen können, das hätte so für ähnliche Begeisterung gesorgt. Also die Pointen, die ich vorbereitet hatte, kamen unbenutzt zurück. Und das war nur so die Zeit, wo ich gedacht habe, Tobi, du musst den Vertrag erfüllen. Und ich war für eine Dreiviertelstunde gebucht. Und dann habe ich diese Dreiviertelstunde auch tatsächlich durchgezogen. Und weder ich noch das Publikum fanden das richtig. Aber ich habe unterschrieben.
Heute, aber haben die richtig auch gebuht oder haben die einfach nur nicht zugehört? Nee, war es einfach nur Desinteresse?
Es war kein Buh. Es gab schon so Zwischenrufe, so von wegen, mach mal was Lustiges und sowas. Also es fand schon ein Dialog statt. Also insofern, vielleicht positiv formuliert, es gab Zuschauerbeteiligung. Und irgendwie habe ich dann doch Kontakt aufgebaut. Also es fand etwas, ein Austausch fand statt, der jetzt nicht inhaltlich motiviert war, sondern eher emotional. Aber es war, das kann ich sagen, die längste Dreiviertelstunde meines Lebens. Ich glaube, es war, ich meine, kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, die Zeit hat sich gedehnt. Es fühlte sich an wie mehrere Tage. Und hinterher dachte ich auch, jetzt habe ich eben gerade einen Berg erklommen. Das war mein
Würdest Gefühl. Du heute damit anders umgehen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaub
du würdest
schon.
Abbrechen?
Ich glaube, dass ich, ich könnte, glaube ich, so ein Programm mittlerweile verdichten und würde dann tatsächlich so ein bisschen so todsichere Pointen rausholen. So ein paar Schubladen hat man ja.
Und okay, aber jetzt hast du natürlich meine volle Aufmerksamkeit.
Ja.
Was sind todsichere Pointen? Lass uns mal über todsichere Pointen sprechen.
Wieso behauptest du, dass es sowas nicht gibt wie todsichere Pointen?
Doch. Ja? Doch, aber es würde mich total interessieren. Doch, ich habe auch eine. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie einen Hänger hatte oder irgendwie nicht weiter wusste oder ich das Gefühl hatte, habe ich immer gesagt, ja, und die Tage habe ich noch gelesen. Es gibt einen Artikel in der Zeitung, da wurde berichtet, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden hat, dass sadomasochistischen Praktiken strafbar sein können. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich auf Sadomaso stehen würde und mir würde einer mit Strafe drohen. Das war meine Notfallline.
Aber das ist ja schon fast sehr intellektuell dann auch.
Ach, diese, ja, auch wie, ja, es geht um Sadomaso. Also, das ist sehr intellektuell. Der Philipp in Lack und Leder, das ist ja fast schon Prosa. Aber hast du auch so ein All-Time, All-Rounder-Gag, den du immer quasi gemacht hast?
Na gut, was ich immer ganz gern mache, ist tatsächlich dann Menschen direkt ansprechen. Also direkt Menschen vorne, erste Reihe, meistens auch immer schön, wenn du dann jemanden erwischst aus der oberen Führungsetage, ja, weil sich dann natürlich alle, ja, bei einer Betriebsfeier diebisch drüber, ja, freuen, dass du den irgendwie hochnimmst. Und dann improvisierst du mit dem halt so ein bisschen und nimmst den so ein bisschen auf den Arm.
Ich kenne das auch noch sehr gut im Varieté oder so, wenn man das Gefühl hatte, man muss irgendwie Zeit überbrücken, dann ist man mit dem Mikro ins Publikum, ja, wo kommen Sie denn her? Ach Mensch, haben die auch Strom und Wasser? Ist ja toll. Genau, was war der letzte? Mal eine sehr schöne Antwort, das muss irgendwie so um 2000 gewesen sein, habe ich jemanden gefragt, was war der letzte Kinofilm, den Sie gesehen haben? Und er sagte Dr. Chivago. Also da sind auch schöne Momente entstanden. Aber das war bei uns immer so ein Notnagel. Ich habe jetzt gelernt, dass in der jungen Comedy-Generation, dass das bei ganz vielen ein ganz wesentliches Element ist, also was wir quasi früher aus der Not, um Zeit zu füllen, gemacht haben. Und weißt du, wie die das jetzt nennen?
Crowdwork.
Crowdwork.
Ja, Crowdwork. Das glauben jetzt viele, dass es was mit der Zubereitung von Sauerkraut zu tun hat, aber nein, es ist, wenn man mit der Crowd arbeitet, mit der Crowd worked.
Crowdwork, das ist für mich kurz vor einem eigenen ETF. Also das ist ja, das klingt schon extrem nach Börse. Das klingt für mich wie ein Startup.
Da gibt es ganz viele, die das ganz exzessiv betreiben und dann eben auch auf TikTok und Co. hochstellen, weil sich das halt wunderbar auch transportieren lässt. Da musst du nicht großen Kontext wissen.
Und findest
du
es gut?
Du, es gibt welche, die machen das ganz gut, aber wenn du halt den 50. gesehen hat, der sagt, und was machst du beruflich? Lehrer. Ach so, und dann geht's dann los.
Ja, hast schon wieder Feierabend.
Ja, genau. So diese. Oder seid ihr zusammen hier? Ach, guck mal, er weiß es nicht genau. Und so, also diese Geschichten gleichen sich dann irgendwann. Aber es gibt dann auch immer wieder tolle Beispiele, wo ich dann doch überrascht bin. Aber am Ende des Tages muss man sagen, Crowdwork ist halt noch kein Programm.
Nee. Weißt du, was meine Standardantwort immer war, wenn ich im Publikum war und jemand gefragt habe, was machen Sie beruflich? Sie sagte Erzieherin. Dann habe ich mal gefragt, Lack oder Lineal? So.
Womit wir wieder bei Sadomaso
wäre. Könnte man da heute ja wieder quasi auf Tour gehen.
Du wärst auf TikTok da ganz groß dabei. Ja.
Bist du eigentlich auf TikTok?
Ich habe auf TikTok einen Account, aber ich mache da
das
sehr wenig.
Das ist doch nicht wahr.
Weil ich es für einen sehr, sehr traurigen Ort halte, TikTok.
Du bist ja der Maximilian Krah des Kabaretts. Das gibt's doch gar nicht. Du bist bei TikTok. Das, ja, ist doch die, das ist doch die chinesische Hölle.
Ich guck mir ja alles an, ich bin ja so ein Spielkind. Ich kann ja die Finger von dem ganzen technischen Kram nicht lassen. Wenn es irgendwas gibt, melde ich mich da an, ohne auch schon vorher groß zu wissen, was da passiert. Ich bin bei so vielen Social Media Mastodon und wie sie alle heißen.
Nein.
Ja, ja, doch, doch. Yes,
Mastodon, Mastodon finde ich, klang für mich immer wie so ein Präparat für Bullen, um die scharf zu machen. Das war immer so, wo ich dachte, der Zuchtstier kriegt Mastodon, damit er richtig, richtig, also quasi Die Herde erfreut.
Ja, und damit du jetzt die Herde erfreust, mein lieber Philipp.
Nee, jetzt möchte ich, stopp. Oh. Jetzt möchte ich noch kurz wissen. Also du bist bei diesem Zuchtbullenpräparat-Ding da, Mastodon.
Ja.
Und machst du da auch was?
Wenig. Ich gucke. Ich bin Voyeur. Ich bin Social Media Voyeur auf vielen Plattformen.
Bist du bei Threads?
Ja, bin ich natürlich auch, selbstverständlich.
Machst du da was?
Nein.
Du bist du auf Twitter? Oder
ja.
X?
Heißt ja, ja, X, bin ich auch, Gott, schon seit Jahren.
Und da machst du aber was?
Nein.
Facebook?
Da bin ich. Und da mache ich auch ab und zu was, tatsächlich. Ich mache auf Insta was, ich mache auf Facebook was.
Und passiert dir das auch, dass unter jedem zweiten, dritten Post, den du machst, irgendjemand unterschreibt und schon für Corona entschuldigt?
Ist das bei dir?
Ja, das ist immer wieder, dass Leute bei mir... Und das Lustige ist, ich habe mich in der Corona-Zeit, ich habe nie irgendwas zum Thema Impfen gesagt oder gesagt, Leute sollen sich impfen, also sowas würde ich eh nicht sagen, aber also dazu habe ich mich nie geäußert. Impfpflicht habe ich schon mal gar nicht gefordert. Im Gegenteil, ich habe ein, zwei kritische Nummern über Jens Spahn gemacht und ansonsten war das für mich auch so eine Pandemie, wo ich sagte, ja, mal gucken, was man so erleben kann und finde jetzt eigentlich im Nachhinein die Aufarbeitung ganz spannend.
Also du bist eher so Typ Erlebnispandemie.
Ja, das. Für mich, genau, es war Erlebnis. Aber hast du das nicht, dass die Leute drunter schreiben und schon für Corona entschuldigt?
Hatte ich auch schon. Also jetzt nicht in diesem Wortlaut, aber das kommt schon tatsächlich vor. Ja, du hast halt auch immer welche. Es gibt zum Beispiel einen, der begleitet mich schon seit Mansiba-Zeiten. Der ist auf Twitter und der äußert sich immer wieder negativ, wenn ich irgendwo zu sehen bin, aber nicht nur zu mir. Also der verfolgt ganz intensiv Kabarett, ist Team AfD, das ist so seine politische Heimat, das hörst du so aus allem, was er so schreibt und hat es auch, glaube ich, schon mal gesagt. Und der, immer wieder äußert er sich, du linksgrün Versifter und hin und her. Und der ist aber ein ganz treuer Zuschauer von Kabarettsendungen. Also er ist so einer, der alles guckt. Schlachthof, Anstalt, guckt er alles, um hinterher zu meckern. Und das finde ich dann schon, ist das auch schon masochistisch dann?
Nein, das sind die besten Zuschauer. Das ist ja gut. Wenn, ja, natürlich. Also wenn, das sind ja, guck mal, wir haben ja einmal das Publikum, das sich darüber freut. Da wird politisch ein bisschen was hochgenommen und so. Ja, aber das sind ja noch wirklich die Leute, die bei unseren Texten leiden. Ja. Das ist ja eigentlich, das ist ja der Ursprung des Kabaretts. Die Zuschauer sollen ja, und das sind wirklich noch Leute. Also wer sich das reinzieht und dann so leidet, da habe ich riesen Respekt vor. Also,
ja, sind mal liebe Grüße an der Stelle, oder?
Auch ja, absolut. Habt ihr denn auch privaten inzwischen Kontakt?
Ja, der ist mit hier im Urlaub gerade. In Österreich. Der kocht heute Abend. Ich bin mal gespannt, was er macht. Rechtsdrehenden Joghurt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja.
Zitat.
Ja, ich habe heute ein absolutes Brüllerthema und Karnevalsthema mitgebracht.
Oh.
Lieber Tobi.
Ja.
Ja. Und zwar das Thema Bürgergeld.
Ja, da ist doch die gute Laune vorprogrammiert jetzt an dieser Stelle.
Das ist, und ich fand schön, dass du jetzt auch direkt so emotional drauf reagierst.
Ja. Naja, gut, aber da muss ich ja, wenn ich eins mal sagen darf, das ist ja das Schlimme, dass dieses Thema benutzt wird, um die Menschen zu emotionalisieren. Es reagieren ja viele sehr, sehr emotional auf dieses Thema. Und zwar im Sinne davon, dass eben auch Stimmung gemacht wird gegen Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger.
Absolut. Und die CDU will das Bürgergeld ja jetzt komplett reformieren. Die haben jetzt ein vierseitiges PDF vorgelegt, da soll alles anders werden. Und damit wir einmal auch quasi in diese Stimmung, die du gerade beschrieben hast, reinkommen, hören wir jetzt einmal Markus Söder, der dieses Jahr zum Aschermittwoch Folgendes über das Bürgergeld gesagt hat.
Und vor allem, was wäre die größte Streichaktion, und zwar schnell und richtig? Bürgergeld. Ich sage euch zum Bürgergeld, falsche Konstruktion, falsche Höhe, abschaffen und durch die gute alte Sozialhilfe ersetzen, liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, und da sind wir eigentlich
alleine, wie er Bürgergeld sagt, ist doch schon wirklich bezeichnet.
Ja.
Dieses geschnarrte, harte, und da siehst du schon genau, in welche Richtung im Prinzip der Zug fährt.
Ja. Was ich ja auch total spannend finde, ist, wie er dann zum Schluss sagt, durch die gute alte Sozialhilfe ersetzen. Ja, da geht es ja im Wesentlichen dann eben auch wieder um die Begrifflichkeit, um den Leuten klarzumachen, ihr seid da weniger wert, das ist eine Sozialhilfe. Also die Stimmung ist in der CDU völlig und der CSU völlig gegen das Bürgergeld. Alles falsch, ja, hat er auch gesagt, falsch aufgesetzt, komplett vergessen. Und man sollte sich an dieser Stelle einmal in Erinnerung rufen, dass im November 2022 die CDU-CSU-Fraktion mit der Ampel im Bundestag für die Bürgergeldreform gestimmt hat. Und dann hören wir uns jetzt noch mal einmal an, was Friedrich Merz damals zu diesem neuen Entwurf der Ampel gesagt hat und warum sie mitstimmen.
Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundestagsfraktion bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen hat, dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses am Freitagmorgen um 9 Uhr im Plenum des Deutschen Bundestages zuzustimmen. Das heißt im Klartext, es wird jetzt ein Gesetz verabschiedet, das im Wesentlichen den Wünschen entspricht, die wir im Hinblick auf die Gewährung der Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch 2 betrifft und auch im Hinblick auf die Sanktionsregelungen im Falle einer verweigerten Mitwirkung an der Wiedereingliederung entweder in die Beschäftigung oder aber in eine weitere Ausbildung.
So, und jetzt erklär mir das doch mal. Also 2024. Die Union findet das alles völlige Scheiße, funktioniert nicht, kann nichts. Keine anderthalb Jahre zuvor, November 22, sind sie zufrieden, und das, deswegen habe ich das hinten auch nochmal drin gelassen, auch im Hinblick auf die Sanktionen. Also hat sich jetzt in diesem einem Jahr so viel verändert? Also was ist denn jetzt eigentlich der Grund, außer was ich sagen würde, Wahlkampfstimmung?
Na, es ist ein Mangel an Ideen. Das ist das große Problem. Es ist ja die politische Mottenkiste, aus der sich die Union da bedient, dass einfach Feindbilder aufgebaut werden. Es ist ja nun nichts Neues. Ja? Einfach dann wieder so den faulen Sozialschmarotzer, der in der Hängematte liegt, dieses Bild im Prinzip aufzubauen und da einfach auch billigste Politik auf dem Rücken der Schwächsten und Ärmsten zu machen. Und das ist das, was ich halt am schlimmsten finde, letztlich bei dem, was die Union da macht. Dass sie als vermeintlich christliche Partei vielleicht ab und zu mal fragen sollte, was würde Jesus tun? Und ich glaube, der würde keine Union wählen unter diesen Vorgaben.
Ja, aber in der Union wird die Frage anders gestellt. Da wird nicht gesagt, was würde Jesus tun, sondern was würde Markus Söder tun.
Ja, die beiden werden mittlerweile synonym verwendet. Ist das so?
Ja, ja.
Ja, er kann ja auch übers Wasser gehen.
Also ich finde es total faszinierend, dass sie quasi im 22 noch völlig auf Schmusekurs waren und ja auch wirklich, was die Sanktionen angeht, total zufrieden waren. Und jetzt beim neuen Bürgergeldentwurf der Union geht es ja vor allen Dingen denen jetzt um Sanktionen und dass man den Leuten vom ersten Tag an irgendwie, die müssen sofort aus der Wohnung raus und so, was ja auch mal ganz spannend zu betrachten ist, wie das mit dem aktuellen Wohnungsmarkt überhaupt möglich wäre, wenn einer von heute auf morgen eine neue Wohnung braucht, weil die alte dann quasi nicht mehr finanziert wird. Also eigentlich auch wieder ein völlig realitätsfremdes Ding. Und man stellt sich natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen und wie verhält sich die CDU denn jetzt eigentlich zu dieser, sagen wir mal, intellektuellen Bandbreite zwischen wir stimmen zu und das ist doch alles scheiße. Und dazu hören wir einmal Gita Konnemann.
Vor gut einem Jahr haben Sie dem zugestimmt und jetzt auf einmal sagen Sie, das wollen wir doch alles anders. Warum das?
Konrad Adenauer hat einmal gesagt, man kennt den ersten Satz, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, es hindert mich nichts, das ist der entscheidende zweite Satz, jeden Tag ein Stückchen schlauer zu werden.
Ja, und ich finde, der entscheidende zweite Satz ist eigentlich nichts anderes als ein Euphemismus für den ersten Satz. Also was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ist ja eigentlich nichts anderes als jeden Tag ein Stückchen schlauer werden.
Ja, vielleicht auch ein Schlückchen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn sie damit sagen möchte, okay, wir müssen uns jetzt die Situation anschauen und da hat sich massiv was verändert, da müssen wir reagieren, dann müsste sich ja auch tatsächlich was massiv geändert haben. Und das ist ja eigentlich nicht der Fall, oder?
Genau. Aber der Vorwurf, den sie natürlich Hubertus Heil gerade machen, ist, dass diese neue Regelung, die die Ampel eingeführt hat mit den Stimmen der CDU, dass die quasi nichts gebracht hat. Das ist jetzt ihre Schlussfolgerung nach einem Jahr.
Aber mal ehrlich, woran machen Sie das fest?
Gar nicht.
Hast du da was gefunden zu?
Nein. Also das Einzige, was man weiß, ist, dass mehr Leute ins Bürgergeld fallen. Das kann aber auch mit anderen Dingen zusammenhängen. Also empirisch ist aber gar nichts aufgearbeitet. Überhaupt nicht. Also ich verstehe ja, dass sie die Ampel an die Beine kriegen wollen. Ich verstehe ja, dass sie gerade auf dem Trip sind, wir müssen wieder die gute alte CDU aus den 50er, 60er Jahren sein, also die Union, ja, also dieser harte Verein und hier ist Recht und Ordnung und all diese Sachen, auch so eine Strenge gegenüber dem Bürger, ja. Das ist halt alles Wahlkampfgeplänkel. Und mein Verdacht ist inzwischen, dass das wirklich von der CDU eine reine Luftblase ist, weil mein Eindruck ist, dass sie an den entscheidenden Stellen ihre eigene Entscheidung aus dem November 2022 selber entweder nicht mehr auf dem Schirm haben oder selber auch gar nicht wirklich in Frage stellen.
Aber das ist ja mittlerweile fast schon eine Diagnose, die man da öfter stellen muss bei der Union. Ich sage nur Hashtag Radwege in Peru. Also wo diese große Diskussion geführt worden ist um Entwicklungshilfe und wo dann halt am Ende rauskam, dass ja vieles eben im Prinzip auch auf Entscheidungen, ich sag mal, aus den Reihen der Union zurückgeht.
Das waren Entscheidungen von Gerd Müller, CSU.
Ja, eben, genau. Von Gerd Müller angestoßen und auf einmal wird das heute kritisiert. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, dass du plötzlich gegen dich selber polterst, aber das anderen zuschreibst. Ist das clever oder ist das schon clever oder ist das noch Dummheit?
Das ist Dummheit, weil es wurde noch schlimmer, es wurde ja dann quasi auch noch einer grünen Ideologie zugeschrieben. Es wurde ja dann auch noch, die Grünen spinnen völlig und jetzt brauchen wir Radwege. Gerd Müller, CSU-Freunde. Und die CDU ist da ein bisschen wir unterwegs und wir hören uns jetzt gleich zwei Clips vom Kollegen Carsten Linnemann an, den ich ja sowieso gigantisch finde, oder?
Ja, super, ein Generalsekretär, ach man muss sagen, mehr General als Sekretär, oder?
Ja, Linnemann berühmt geworden mit dem Satz, einfach mal machen. Ja, mit dem Ding zieht er ja durch die Gegend, er hat einen eigenen Podcast und so und ist immer einfach mal machen und ich finde, das ist diese frühlingshafte Energie der CDU, die sagt, kommt, lasst uns einfach mal ausprobieren und gar nicht so sehr drüber nachdenken und das trifft natürlich in dem Fall hier auch wieder zu, ja, sie haben mit abgestimmt und sagen dann ein Jahr später, alle Scheiße, einfach mal machen, ja, nicht so viel drüber nachdenken.
Es ist Affektpolitik.
Ja. Es ist Affektpolitik. Es ist, im Prinzip könnte man fast schon sagen, es ist Politik Tourette. Oder kann man das so nicht sagen? Darf man das? Komm, wir haben vorne Primaten-Ping-Pong. Also das. Und Carsten Linnemann war zu Gast in einer Interviewsendung und wird an der Stelle, und jetzt bitte ganz genau zuhören, er wird an der Stelle konkret drauf angesprochen, dass die CDU ja mit den Sanktionen auch zufrieden war. Und jetzt muss man im Hinterkopf haben, dass sie aber ja gerade im Moment genau das Gegenteil sagen. Also die Sanktionen bringen so nichts. Die Sanktionen müssen strenger werden. Also im Prinzip Geld sofort einfrieren und Wohnungen und all diese Sachen. Und jetzt bitte mal genau zuhören, wie Carsten Linnemann reagiert.
Es wurde auch gelobt, dass Sanktionen vom ersten Tag an möglich sind. Und Friedrich Merz sagte damals, das Bürgergeld sei an klare, transparente und zutreffende Bedingungen geknüpft. War das eine Fehleinschätzung?
Das stimmt in Bezug auf die Sanktionen. Aber man muss mal ganz offen sagen, wir müssen doch viel stärker noch für die Menschen da sein, die nicht arbeiten können.
Merkst du, wie er quasi rhetorisch mittendrin in eine völlig andere Richtung abbiegt? Also die CDU geht gerade raus und sagt, wir brauchen die Sanktionen, das ist alles viel zu larifari, die sind alle faul, die müssen an die Arbeit. Dann wird er konkret angesprochen auf die Sanktionen, also ob die dann quasi damals eine Fehleinschätzung war, wo er dann nochmal bestätigt, nein, in Bezug auf die Sanktionen war alles richtig, um dann zu sagen, wir müssen uns viel stärker um die kümmern, die gar nicht arbeiten können.
Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen fassungslos gerade.
Ist der Wahnsinn, oder? Er macht nach hinten raus den SPDler.
Der kann alles. Der ist quasi ein beidfüßiger Fußballer der Politik.
Ist der Wahnsinn.
Der kann mit links wie mit rechts. Das ist der Linnemann. Der Linnemann ist der neue Star.
Und dann ging die Antwort noch ein Stück weiter und jetzt, also das wird bei ihm immer konfuser, aber wir hören uns jetzt nochmal den zweiten Teil der Antwort an.
Das Problem beim Bürgergeld ist nur, es gibt keine verbindliche Kooperation mehr zwischen dem Staat und dem Bürgergeldempfänger. Das heißt, wenn jemand eine zumutbare Arbeit, wenn man ihm das anbietet und er sagt, nein, passiert nichts. Und deshalb möchten wir das System umstellen, dass wer arbeiten kann, der muss auch arbeiten gehen. Ansonsten bekommt er keine Sozialleistung, weil es ist einfach ein System, ja, das kann nicht so funktionieren, dass jemand Sozialleistung erhält, nicht oder arbeiten geht und andere sollen das für ihn bezahlen und das muss geändert werden.
Also er ringt schon auch verbal mit seinen eigenen Gedanken.
Ja, es ist alles völlig konfus. Also erstmal ist ja grundsätzlich die Idee des Sozialstaates oder der Sozialunterstützung, dass diejenigen, die arbeiten gehen, einen Teil abgeben an die, die nicht arbeiten können und so quasi das System auf Solidarität aufbaut, dass diejenigen getragen werden von denen, die arbeiten können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass er behauptet, dass man den Arbeit anbieten muss, was ja auch schon alles passiert. Und zum Dritten fängt er dann plötzlich wieder mit Sanktionen an. Also während er am Anfang seiner Antwort quasi sagt, ja, in Bezug auf Sanktionen war alles richtig, dann erzählt er irgendwas, wir müssen uns um die kümmern, die gar nicht arbeiten können. Um dann nach hinten raus zu sagen, aber was wir eigentlich brauchen, sind Sanktionen. Und ich finde, das ist so ein gedankliches Hirnkarussell bei der CDU. Und ich finde, niemand hat das Wirrwarr der CDU besser auf den Punkt gebracht als Carsten Linnemann in diesen zwei Aussagen.
Aber letzten Endes glaube ich, dass er genau das schafft, was er wollte damit. Dass wirklich da einfach die Emotionen geschürt werden sollen. Dass den Leuten gesagt wird, hier, da gibt's Faule, die wollen hier nichts machen und die müssen doch bestraft werden. Wo so ein bisschen so dass die negative Emotion rausgekehrt wird. Und dass dann man auf dem Sofa sitzt, so, jawohl, genau, ich schaffe mein ganzes Leben und die hängen da rum. Und das ist doch auf niedersten Instinkten aufgebaute Politik. Ganz ehrlich, ist das noch zeitgemäß, Philipp, oder ist es wieder zeitgemäß? Ich fände es schlimm.
Naja, die CDU erinnert sich gerade an alte Zeiten zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding.
Meinst du, es ist Retro-Politik dann?
Für mich ist Retro? Für mich ist, wenn Söder sich hinstellt, wenn er dann sagt, ja, die gute alte Sozialhilfe und so, das ist natürlich ganz klar wieder das Unterscheiden einer Bevölkerung in diejenigen, die quasi gut sind und was dazu beitragen und diejenigen, die faul sind. Der faule Sozialhilfeempfänger.
Ja, das Feindbild.
Und das ist einfach ein Bild, was wieder in den Köpfen zementiert wird, wo man sagen muss, Leute, Gesellschaft ist komplexer. Sozialstaat ist komplexer. Also wer fällt heute alles unter das Bürgergeld? Da geht's um die Leute, die irgendwie Unterstützung brauchen, weil sie Familie pflegen oder was auch immer. Es wird aber ein Framing betrieben, was im Prinzip jedem einreden soll, dass dieses Bürgergeld, was wir uns da leisten, dass das im Prinzip im Moment ein absoluter Luxus ist, weil man letztendlich das aber nicht wirklich mit Zahlen belegen kann, versucht man sich wieder in diesem Bild des faulen Sozialhilfeempfängers oder des faulen Arbeitslosen. Und wir erinnern uns alle an Arno Dübel,
ja,
der damals auch immer wieder präsentiert wurde. Und wir können ihn auch an dieser Stelle noch mal einmal hören, wie es gibt diese Leute und wir hören einmal Arno Dübel, wie der damals übers Arbeitsamt gedacht hat.
Ich wohne hier in Hamburg, hab Post gekriegt, hier von der AG, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg, die glauben doch wohl nicht, dass ich nach Elmshorn fahre und arbeite. Nein, das mache ich nie. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so.
Ja, Rheinland-Pfalz wäre okay gewesen, aber noch nicht Schleswig-Holstein. Also, und das ist, glaube ich, das Bild, was die Leute oder was den Leuten in den Kopf gesetzt werden soll.
Also man versucht sozusagen, dieses Feindbild zu etablieren und zu sagen, das ist repräsentativ. Und das ist das große Problem, was wir haben, was durch keinerlei Zahlen gedeckt ist.
Es ist die Politik der starken Hand. Es ist dieses Fordern und Fördern. Es ist im Prinzip auch da im Sozialsektor so ein bisschen ein auf AfD machen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Philipp, ist es nicht, wenn man es jetzt mal runterbricht, allgemein das, was die Union da gerade macht, dass sie versucht tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die gute alte Zeit in Anführungszeichen wieder hochzuholen und zu sagen, mit uns wird alles wieder so, wie es vielleicht nie war. Endlich mal weg von diesen ganzen Veränderungen. Man versucht den Leuten so eine wohlige Nostalgie als Politik zu verkaufen. Genau. Und dabei haut man im Prinzip auf die drauf, die sich am allerwenigsten wehren können.
Und wenn Sie jetzt immer über diese Totalverweigerer sprechen, wenn wir doch jetzt mal schauen, wie viele Leute gibt es eigentlich in Deutschland, wo man sagen kann, die verweigern sich, die machen so gar nicht mit. Also ich habe mich immer dafür interessiert, über was für eine Bevölkerungsgruppe reden wir da gerade. Und dazu habe ich einen kleinen Infoclip.
Kernstück der neuen Grundsicherung sind schärfere Sanktionsmöglichkeiten bis zur kompletten Streichung der Bezüge für Totalverweigerer, also diejenigen, die Jobs grundlos ablehnen. Die Zahl dieser lag 2021 bei knapp 50.000.
Wir reden 2021 über 50.000. Und weißt du was? Komm, lass es sich bis 2024, bis zum heutigen Tag, verdreifacht haben. 150.000 von mir aus. Worüber reden wir bei knapp 4 Millionen Bürgergeldempfängern? Wir reden über einen Bruchteil der Leute.
Das ist ein knapp 4% nur.
Und machen einen Riesenfass auf und zementieren vor allen Dingen wieder in den Köpfen, dass es da offensichtlich ganz, ganz viele Faule gibt. Und ich bin die arme Sau, die morgens aufstehen muss und arbeiten muss.
Ich finde es einfach absolut verwerflich, wenn so eine Politik einfach gemacht wird, die einfach auch dann wirklich zusätzlich zur Ausgrenzung führt, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach auch stigmatisiert werden. Und das finde ich moralisch ekelhaft.
Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass wir beide einer Meinung sind. Und damit soll diese linksgrün versiffte Gebetsstunde an der Stelle auch enden. Wir sind uns einig.
Manöverkritik. Wir haben natürlich Zuschauerpost. Zuschauerpost? Es guckt uns ja keiner zu. Zuhörerpost. Zuhörerpost bekommen. In dem Falle tatsächlich Zuhörer und nicht Zuhörerin. Denn Andreas hat uns geschrieben. Andreas hat uns geschrieben und hat uns eine Geschichte geschrieben, die er uns berichten möchte, weswegen er grundlos gute Laune hatte. Und zwar, ich lese es dir vor, wie er es mir geschrieben hat. Sitze im Zug von München nach Hamburg. Neben mir eine ältere Frau und ihr gegenüber ihr Mann. Beide nörgeln die ganze Zeit über jeden und alles. Wie scheiße die Bahn ist, dass man im Waggon nicht mit dem Handy telefonieren darf, Ruhezone und so weiter. Fanden sie alles schlimm. Dann hatten sie mich im Visier. Vorab gesagt, ich habe nach Betreten des Zuges eingecheckt. Das heißt also, für Menschen, die nicht so viel Bahn fahren, man kann, wenn man ein Ticket vorher reserviert hat, kann man sagen, ich checke ein. Und dann weiß das auch im Prinzip der Schaffner, dass man schon eingecheckt hat und muss das Ticket nicht mehr kontrollieren. So, Zugbegleiter kommt und kontrolliert die beiden, die da bei ihm sitzen. Mich nicht, da ich ja eingecheckt habe. Sie zu mir, entschuldigen Sie, Sie haben Ihre Fahrkarte nicht vorgezeigt. Ich habe mit der DB-App eingecheckt. Sie schaut mich an und ruft den Zugbegleiter zu und sagt zu ihm, Sie haben vergessen, den jungen Mann zu kontrollieren. Der Zugbegleiter sagt, er hat vorher eingecheckt. Sie, Ihre Aufgabe ist es aber, jeden zu kontrollieren. Zugbegleiter versucht es ihr erfolglos zu erklären, was eingecheckt heißt, gibt nach einer Weile auf und geht. Während er ihr es erklärt, packe ich meinen Spiegel, also er liest den Spiegel aus und fängt an zu lesen. Nun ist ihr Mann dran. Er schaut mich erst an und meint dann zu seiner Frau kopfschüttelnd, so sind sie die Linken. Erst nicht kontrolliert werden wollen und dann noch öffentlich den Spiegel lesen.
Ja, aber da siehst du mal, was du heute alles falsch machen kannst. Ich bin dafür, dass Leute, die den Spiegel lesen und bei der DB-App sich einchecken, dass die in Zukunft sich wirklich kurz im Zug vorstellen, im Abteil, sagen, hallo, ich bin der Philipp, ich wollte euch nur sagen, ich checke online ein und lese den Spiegel und ich würde sagen, ich lese jetzt eine halbe Stunde und danach sprechen wir.
Ja, und wir haben übrigens noch ein Feedback bekommen, lieber Philipp, der Stefan hat uns eine Sprachnachricht geschickt und zwar hat er Folgendes gesagt.
Ja, Männer, Glückwunsch zur Folge diese Woche, hat mir sehr gut gefallen. Leider bleibt einem das Lachen im Halse stecken mittlerweile, weil so lustig die Dinge auch sind. Ja, die sind einfach viel zu ernst und viel zu katastrophal, was diejenigen da äußern. Also Belgien ist eine schöne Stadt, nur so viel dazu. Ich habe denn diese Woche noch zweimal Maischberger gesehen, Dienstag und Mittwoch mit den beiden CDU-CSU-Diskussionsgästen. Eine Katastrophe. Wenn man sich das anhört, was das Dobrindt da von sich gibt, das ist eine Katastrophe. Also wirklich nicht zu fassen. Ich wünsche euch was, freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.
Ja, und er hat damit ein bisschen auf den Punkt gebracht, was eigentlich unser Anliegen ist. Dass wir trotz der Tatsache, dass alles so oft auch ja, trüb und trist ist, dass wir trotzdem versuchen, dem allen noch ein kleines Lächeln abzuringen. Dafür sind wir hier.
Das hast du wunderschön gesagt. Jetzt habe ich auch direkt Lust auf den zweiten Zitatort.
Zitatort. Ja, lieber Philipp. Und wir beide machen jetzt eine Reise.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir machen eine Reise ins Bewusstsein von Olaf Scholz.
Um Gottes Willen.
Denn Olaf Scholz war bei 3 nach 9 gewesen, der Kult-Talkshow, und ist von Giovanni Di Lorenzo befragt worden. Und Giovanni Di Lorenzo als Moderator von 3 nach 9 hat dieses Gespräch folgendermaßen eingeleitet.
Ich begrüße ganz herzlich den Bundeskanzler hier bei 3 nach 9 und bitte ihn, mir eine kleine Vorrede zu erlauben. 3 nach 9 ist bekanntlich eine Unterhaltungssendung. Das heißt, sehen Sie uns nach, wenn wir allenfalls am Rande darüber sprechen, warum Olaf Scholz keine Marschflugkörper in die Ukraine schicken möchte oder wie seine Ministerpräsidentenkonferenz gestern war oder wie der neueste Stand zur Schuldenbremse ist. Das alles werden wir eher nicht behandeln. Dafür große Chance, vielleicht besser zu verstehen, wie Olaf Scholz zu Olaf Scholz wurde und was ihn emotional bewegt.
Ja. An dem Ding ist so viel falsch.
Ja, Philipp, wir haben erstmal eine Reise in diesen Bewusstsein von Giovanna Di Lorenzo gemacht, merke ich gerade. Also das lässt journalistisch einiges erwarten jetzt hier.
Wir haben hier den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sitzen, aber wir werden über nichts sprechen, was uns wirklich interessiert. Sondern wir wollen wissen, welche Emotionen Olaf Scholz hat.
Das müsste ein sehr kurzes Gespräch sein, wenn du es so formulierst.
Beide Begriffe haben in einem Satz nichts verloren.
Du meinst Emotionen und Olaf Scholz?
Ja, natürlich. Ja. Was ist es? Also ich verstehe ja auch, dass Olaf Scholz jetzt mal in eine Talkshow geht. Und es ist ja auch alles schön und gut. Aber ich kann doch nicht, wie ich den Bundeskanzler der Republik... Also... Nee, ja.
Ja, ich sehe dich absolut erschüttert.
Ja, weil ich mir dann denke, dann ladet ihn doch nicht ein, dann ladet doch irgendjemand von unter uns ein, der gerade irgendwie ein Smoothie-Laden in Berlin eröffnet hat und sagt, ich hatte eine tolle Zeit bei unter uns, aber ich habe jetzt festgestellt, ich presse lieber Bananen aus. Das ist doch tausendmal entspannender, als über die nicht vorhandenen Emotionen von Olaf Scholz zu sprechen.
Letztlich, es leuchtet ja jedem ein. 3:09, da sitzt dann, weiß ich nicht, DJ Ötzi, Kathi Hummels und...
Oder vielleicht auch mal Tobias Mann, der ein bisschen erzählt, wie es beim Mastodon abläuft.
Ja, zum Beispiel. Also solche Leute sitzen da. Da erwartet man jetzt natürlich keinen investigativen Journalismus. Aber dass Giovanni Di Lorenzo sich befleißigt fühlt, im Grunde sich zu entschuldigen vorab, für all das, was er jetzt journalistisch nicht tun wird, in den nächsten... Es sind, ich kann es verraten, 25 Minuten, die er gesprochen hat mit Olaf Scholz in dieser Strecke. Das ist schon geil, oder? Also einfach zu sagen, hier, Entschuldigung vorab schon mal, aber das werden wir alles nicht abarbeiten.
Aber du hast ja das ja auch angesehen. Wie war denn während dieser Aussagen der Gesichtsausdruck von Olaf Scholz?
Der hat sich gefreut. Es ist natürlich für ihn wunderbar. Ein Mann, der eigentlich über nichts großartig reden möchte, kann sich schon mal darauf einstellen, dass er auch gar nichts großartig gefragt werden wird. Das heißt, das ist für ihn eigentlich eine absolute, das ist Wellness. Ja. Das war Talkshow-Wellness, die Olaf Scholz an diesem Abend erleben durfte. Das Schöne ist nur, für uns beide jetzt hier, dass Olaf Scholz in dieser vermeintlichen Oberflächlichkeit ganz viele Einblicke in seine Psyche zugelassen hat, die man so nicht vermutet hätte.
Jetzt sitze ich am Rand meines Sessels.
Kannst du auch. I shit you not. Die erste Frage, die Giovanni Di Lorenzo stellt, und die erste Antwort, die Olaf Scholz gibt, sind so bezeichnend für die politische Karriere von Olaf Scholz, dass ich es gar nicht besser hätte selber sagen können als Kabarettist. Olaf Scholz macht den Sack satirisch zu, ohne es zu merken.
Von ihrem Vater stammt die Auskunft, der Junge wollte schon mit 12 Bundeskanzler werden. Ist das wahr oder war das eine dem Alter geschuldete Verklärung?
Also ich erinnere mich nicht.
Ja, ich erinnere mich nicht.
Ja, gut, ist aber auch seine Standardantwort.
Absolut, und es geht ja noch weiter. Das Beste ist ja, Giovanni Di Lorenzo will natürlich da an dieser Stelle, heikler Punkt, wissen wir alle, ja, der Wunsch, Bundeskanzler zu werden in Jugendjahren, da will er natürlich nicht nachlassen und er bohrt weiter. Und das geht so. Das
ist aber eine super Geschichte, weil ich würde das nicht dementieren.
Ich sag dazu gar nichts.
Also erstmal kann er sich nicht erinnern. Und dann sagt er, ich sag dazu gar nichts. Und schon fühlt man sich quasi transportiert in irgendeine Cum-Ex-Befragung.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also ich glaube, innerlich war Olaf Scholz da schon wieder im Wirecard-Ausschuss.
Und dann ging es natürlich journalistisch ganz knallhart weiter. Es ging um Essen im weitesten Sinne und Essen zubereiten. Und auch hier hat Olaf Scholz selbst bei diesem nicht sonderlich heiklen Thema hat er gescholzt. Er hat also eine Antwort gegeben, die, wenn man es vergleichen würde mit der Ausfahrt auf einem Meer mit einem Boot, die einen ganz nach weit draußen bis zum Horizont geführt hat. Hör mal zu.
Ich weiß noch etwas, was ich aber nicht von Ihrem Vater habe, nämlich, dass Sie am Wochenende gerne abwechselnd füreinander kochen. Was ist denn das Gericht, das bei Ihnen immer gelingt?
Immer mehr. Also, weil das ja doch so ist, dass man sich über die Jahre hinweg ein paar unterschiedliche Gerichte zutraut und die dann, wenn sie gut gelingen, auch wieder machen, wieder produziert. Und ich weiß nicht, wann es losging, dass wir das Kochen für uns als gemeinsame Erfahrung, die wir haben, so entwickelt haben. Aber es war dann irgendwann so und jeder hat seine eigenen.
Also er hat auf diese Frage, diese ganz konkrete Frage, eigentlich nicht geantwortet.
Und der kommt gar nicht mehr raus.
Und das ist ein typischer Scholz. Das hast du ja an ganz vielen anderen Stellen, dass er einfach auf ganz konkrete Fragen in einer fast schon virtuosen Art und Weise nicht antwortet.
Für ihn ist es egal, ob er im Bundestag Friedrich Merz gegenübersteht oder bei 3 nach 9 gegenüber von, jetzt hätte ich fast gesagt, Giovanni Zarella. Nein. Es ist Giovanni Di Lorenzo. Sitzt, das macht für einen Scholz überhaupt keinen Unterschied mehr.
Ja, und das müssen wir auch fast schon bewundernd feststellen, das musst du auch erstmal hinkriegen. Also wenn du jeder Gesprächssituation dadurch gewachsen bist, dass du halt immer diese unfassbaren Umwege nehmen kannst, um die Menschen verbal ins Delirium einfach auch zu reden. Er hat aber dann auf diese Frage, weil ich weiß, es sitzen jetzt alle dann auch an ihren Podcast-Empfängern und fragen sich aber, was sind denn so Gerichte, die Scholz so macht? Er hat tatsächlich dann noch, auch hier muss man sagen, Giovanni Zarella, Di Lorenzo, hat nachgebohrt, ist seiner journalistischen Pflicht nachgekommen. Und hier ist die Antwort von Olaf Scholz, was er gerne macht.
Ja, sagen Sie doch mal was
immer besser wird, ist das, was Sie schon mal öffentlich gesagt haben, Königsberger Klopse.
Das finde ich schwer.
Ja, aber wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es nicht mehr schwer.
Ja, und das ist doch so ein Aphorismus, den kann man sich doch auf dem Weihnachtsmarkt in so ein Brettchen brennen lassen mit dem Lötkolben. Wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es nicht mehr schwer, oder?
Aber dass Giovanni Di Lorenzo dann auch irgendwie gesagt, ja, das ist ja schwer, Königsberger, das sind Klöße. Was ist denn an Klößen jetzt schwer?
Ich weiß nicht, Philipp, dass du jetzt innerlich ein bisschen leidest, weil du das Gefühl hast, dass wir uns politisch nicht so ganz...
Ich sack hier gerade über Mikro zusammen.
Ja, ich sehe dir auch ein bisschen an, dass es dir inhaltlich ein bisschen zu wenig politisch jetzt ist an dieser Stelle.
Aber ich finde, das ist ja eigentlich alles hochpolitisch.
Aber ja, jetzt warte mal ab. Jetzt kommt nämlich natürlich noch, ich würde mal sagen, der Schlüsselmoment des Interviews, der aber weder Giovanni Di Lorenzo noch den Zuschauerinnen und Zuschauern bei 3 nach 9 aufgefallen ist. Und zwar im Zuge der Besprechung der Königsberger Klopse kommt Giovanni Di Lorenzo zu sprechen auf Angela Merkel. Ja. Und hör jetzt bitte mal ganz genau hin, wie Olaf Scholz auf die Erwähnung von Merkel reagiert.
Da haben Sie was gemeinsam mit Ihrer Vorgängerin. Die ist auch sehr gerne Königsberger Klopse.
Dann habe ich mich immer wieder an verschiedene Fische herangetraut.
Also das Trauma Merkel scheint bei ihm noch so präsent zu sein, dass er das einfach in dem Moment ausblendet.
Aber auch ich finde das auch einen großartigen Satz irgendwie für ein Kochbuch. Dann habe ich mich an verschiedene Fische herangetraut. Auch das finde ich ja irgendwie so, ja, dann habe ich, ne, mal Scholle, mal Dorade, habe ich mich mal herangetraut.
Ja, und wie er sich herangetraut hat, lieber Philipp?
Ich esse gerne ganze Fische.
Ja, ich auch. Und weißt du, was mein Lieblingsfisch ist? Orca. Ich esse gerne so einen ganzen Orca. Da ist ordentlich hier Omega-3-Fett dran. Das ist gut für die Herz-Kreislauf-Pumpe. Natürlich, ich esse gerne ganze Fische. Ja. Aber das muss man tatsächlich ja in Deutschland, das muss man euch Kulturbanausen, was Fischessen ja auch angeht, das muss man euch das ja auch mal sagen. Immer, wer mit Fischstäbchen, ja, also mit in Legosteingröße gepresstem Seelachsfilet aufwächst, für den ist das natürlich eine neue Erfahrung zu sagen, ich esse gern ganze Fische.
Ja. Das ist eine Frechheit, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit.
Hätte der Söder da gesessen, gesagt, ich esse gerne ganze Schweine.
Ja, natürlich, das wäre von Söder das Zitat gewesen, was hängen bleibt. Aber ich finde es wirklich bemerkenswert. Ich wollte dieses Interview gar nicht ganz gucken, weil ich dachte, was soll da für ein Erkenntnisgewinn sein? Aber merkst du mal, was wir alles erfahren?
Er will nicht über Merkel reden?
Ja, total.
Er kann sich nicht erinnern?
Und er isst gern ganze Fische. wie das zusammenpasst. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, als er das gesagt hat mit dem ich esse gerne ganze Fische, hat er beim Essen eine Entschlossenheit, die ihm in der Politik fehlt? Oh. Also hat er zu Hause schon mal irgendwie Lust, sich jetzt den ganzen Barsch im Ganzen in den Hals zu stopfen und machte deswegen die Politik der kleinen Bissen, wenn er denn tatsächlich im Politikbetrieb tätig ist? So ist meine Assoziation jetzt gewesen bei dem, was Scholz da gesagt hat.
Ich bin bei dir.
Man hat so das Gefühl, er weicht die ganze Zeit aus. Lorenzo will ihn ja festnageln auf dieses Sie kochen ja gerne. Und ich glaube, unter uns, dass Scholz das gar nicht so oft betreibt und gar nicht so genau wusste, was er da jetzt für ein Gericht nennen soll, weil er nicht so richtig eins hat. Und das merkt man jetzt gleich ganz dolle bei diesem Austausch zwischen Star-Journalist Giovanni Di Lorenzo und Hobbykoch Olaf Scholz.
Der letzte, den ich gemacht habe, war ein Zander. Das fand ich ganz toll.
Wow. Und in der Salzkruste?
Nicht in der Salzkruste, sondern im Backofen.
Genau, nicht in der Salzkruste, sondern im Backofen. Und ich freue mich persönlich aufs erste Kochbuch von Olaf Scholz. Nach diesen ganzen Einlassungen. Und
nee, es waren Auslassungen. Das ist schon völlig richtig. Das waren Auslassungen. Das waren keine Einlassungen, das waren Auslassungen. Ja. Wie haben Sie den Fisch gemacht? In der Salzkruste? Nee, im Backofen. Natürlich. Ja. Salzkruste oder Backofen, ja.
Das ist großartig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Philipp, ich habe dich jetzt ja so ein bisschen mitgenommen auf diese emotional-psychologische Reise durch den Geist von Olaf Scholz. Was nimmst du mit?
Ich weiß aber, ehrlicherweise weiß ich noch nicht, ob ich dir dafür dankbar bin. Das entscheidet sich erst noch.
Ja, aber vielleicht hast du ein Fazit. Hast du irgendwas, was du jetzt mitnimmst aus diesem Gespräch zwischen Giovanni Di Lorenzo und Olaf Scholz?
Ja, ich möchte gerne Friedrich Merz als Bundeskanzler. Das ist mein Fazit. Nach 25 Minuten Olaf Scholz bei Giovanni Di Lorenzo wünsche ich mir die harte Hand von Friedrich Merz.
Um Gottes Willen. Nein. Ja, schönen Dank.
Was ich eigentlich nochmal spannender finde, ist ja was Besonderes, dass ein Bundeskanzler in eine Talksendung geht.
Das sagt Giovanni Di Lorenzo auch am Ende nochmal und betont auch, dass Olaf Scholz keine Vorbedingungen gestellt hat.
Ja.
Und das wird auch beklatscht von den Zuschauerinnen und Zuschauern im Studio, dass er dahin ist, ohne da irgendwelche Vorgaben zu machen.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, bei den Antworten, die er gibt, braucht er auch keine Vorbedingungen stellen.
Exakt.
Also die hätte er jetzt auch so in jeder Bundestagsdebatte geben können. Aber da steckt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen dahinter der Wunsch, auch im Hinblick auf Wahlen und so, auch nochmal so ein bisschen den Menschen Olaf Scholz zu zeigen. Das war ja wahrscheinlich auch die Entscheidung im Team oder bei den Beratern. Hältst du das für eine kluge Idee? Ja, nein, aber die Frage ist ja so ein bisschen, ne, der Mensch Olaf Scholz, also wir haben ja heute auch so ein bisschen über unterschiedliche Politikertypen gesprochen. Wir haben heute über Carsten Linnemann, ne, einfach dieses einfach mal machen und fordern und fördern, strenge Hand. Wir haben am Anfang den Söder gehabt, der irgendwie den Aschermittwoch hier, die gute alte Sozialhilfe. Und dann haben wir diesen Politikertypus von Olaf Scholz, der ja, ne, Salzkruste oder Backofen. Und der sich ja stilistisch schon auch so ein bisschen an Angela Merkel orientiert, oder? Ich meine, das wäre das Interview mit Angela Merkel ähnlich verlaufen?
Also ich muss ja immer wieder sagen, so rückblickend auch, egal wie man zu Merkel steht, sie hatte schon durchaus ab und zu einen schönen Unterhaltungswert, weil sie auch ab und zu mal Sprüche rausgehauen hat, die man jetzt von ihr nicht erwartet hätte. Also Angela Merkel konnte durchaus eine gewisse Komik entwickeln und das geht ja Olaf Scholz völlig ab. Dieses Gespräch hatte was, ja, war eher auf der meditativen Seite unterwegs. Also ich musste wirklich mehrfach stoppen, weil ich eingenickt bin. Und da ich ja, du weißt, ich habe ja Schlafprobleme. Ich glaube, das wird heute Abend, werde ich dieses Gespräch nochmal hören und ich werde wunderbar schlafen. Olaf Scholz ist gänzlich ohne Höhepunkte unterwegs beim Sprechen. Also er ist einfach ein Redner, der immer im gleichen Timbre vor sich hinspricht und der überhaupt keine Überraschungen bereithält. Weder vom Ausdruck noch vom Inhalt.
Aber dann ist es ja schon so, dass wir sagen können, ein bisschen, dass natürlich die Art und Weise, wie er spricht, eben schon auch ganz entscheidend ist für die Wahrnehmung der Menschen mit seinen Qualitäten als Kanzler, die ja grundsätzlich, kann man ja sagen, nur weil einer langweilig spricht, heißt das noch lange nicht, dass er gute Inhalte hat. Oder umgekehrt.
Das stimmt.
Das heißt aber schon, dass das Bild über Olaf Scholz letztendlich schon auch sehr geprägt ist durch seine Art zu sprechen. Und er sich ja auch immer wieder in diese Worthülsen zurückzieht. Kannst du dir einen Olaf Scholz vorstellen, der so richtig nach vorne geht? Ich glaube, wir haben vor ein, zwei Sendungen haben wir ja mal einen Ausschnitt von Olaf Scholz gehabt, wo er im Bundestag irgendwie richtig abgegangen ist.
Wer boxt, der soll kein Glaskinn haben.
Würdest du dir das mehr wünschen von einem Bundeskanzler? Oder sagst du, naja, eigentlich ist es ja ganz gut, wenn der Bundeskanzler so eine Art sprachlichen Schutzschirm um sich trägt, um immer alle Ein- und Ausfahrten offen zu halten?
Ich finde, Olaf Scholz hat durch das, wie er redet, etwas sehr Distanziertes. Und es fehlt die Nähe einfach, auch wenn ich ihm zuhöre. Er nimmt die Menschen überhaupt nicht mit. Du hast das Gefühl, du kommst an ihn nicht ran, weil du ja auch buchstäblich auch nicht an ihn rankommst. Ja, in dem Gespräch nicht. Ja. Du kommst nicht an seine Gedanken ran, du kommst nicht an seine Emotionen ran. Und das ist etwas, was ich persönlich bräuchte, um in irgendeiner Art und Weise von einem Politiker, ja, mitgenommen zu werden. Und das heißt, das fällt bei mir völlig aus, wenn ich Olaf Scholz zuhöre. Geht völlig an mir vorbei.
Und damit wird es natürlich dann auch irgendwann zum politischen Problem.
Dass wir auf jeden Fall hier bei Grundlos Gute Laune in Zukunft weiter unter Beobachtung haben werden.
Ja, glaubst du denn ernsthaft, dass der nochmal zu Giovanni Di Lorenzo geht? Der hat doch jetzt seine Geschichte mit dem Zander und der Salzkruss hat er erzählt. Der ist ein Königsberger Klopse, der ist doch jetzt durch.
Nee, der sitzt nächste Woche wieder da. Der hat sich so wohl gefühlt. Nächste Woche sprechen die über, weiß ich nicht, FIFA auf der PlayStation.
Sie hören nun den ungeschnittenen Versuch von Tobias Mann, die Sendung professionell zu beenden.
Ja, und bevor der Philipp und ich uns jetzt wieder... Bevor Philipp und ich uns jetzt gleich wieder Fische im Ganzen reinziehen, nach Scholz'schem Vorbild, Philipp und ich werden uns jetzt gleich wieder Fische im Ganzen reinziehen. Und deswegen, es ist jetzt vorbei mit grundlos gute Laune für heute. Wenn ihr Themen... Bevor Philipp und ich uns jetzt gleich wieder Fische im Ganzen reinziehen, müssen wir natürlich noch die Sendung beenden. Das war wieder mal grundlos gute Laune. Schnell ging's vorbei, Philipp, oder?
Ja.
Also, wenn ihr Themenvorschläge habt... Was für eine Scheiße!
Ich hab da nicht mit einer Frage gerechnet. Was ist denn das für ein Sendungskonzept? Mir war es völlig neu, dass hier auch Fragen gestellt werden.
Gleich hab ich's, Philipp, gleich hab's. Ja, der Philipp und ich, wir ziehen uns jetzt gleich Fische im Ganzen rein. Ich mache eine Scholle. Der Philipp, ein Orca. Ja, das war's schon wieder mit grundlos gute Laune, Freunde. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, tolle Zitate oder eine Meinung habt, dann freuen wir uns über jede E-Mail. Die kommt an hallo@grundlosgutelaune.de.
Ja, oder packt den Zander in Backpapier und schickt ihn uns. Denn ihr könnt auch selbst zum Zitat werden. Deswegen schickt uns einfach eine Sprachnachricht auf speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und da wird der Fisch hier frisch serviert.
Die nächste Folge kommt wieder regulär in 14 Tagen und zwar am 10. April. Und bitte bewertet uns überall, wo man das machen kann. Schreibt uns eine nette Rezension. Abonniert uns und ganz wichtig, Leute, läutet das Glöckchen.
Ja.
Wo irgendwie Glöckchen sind auf eurem Bildschirm, klickt da drauf. Läuten, liebe Leute.
Auch alle Lizenzvereinbarungen einfach akzeptieren.
Ja, alle AGBs. Gar
nicht weiter drüber nachdenken.
Nicht einfach
klicken. Ganz, ganz wichtig. Wir verabschieden uns aber mit einem Zitat von dem Kollegen Jens Spahn, der letzte Woche bei Maischberger saß. Und da ging es um das Thema, wie er denn in die Politik gekommen ist. Und er spricht darüber, das hat als Hobby begonnen. Und da macht er einen schönen Vergleich oder schlägt einen sehr schönen Bogen zu seinem Bruder, der offensichtlich auch ein Hobby hatte. Und ich finde, das zeigt nochmal einfach so diese innere Demut und Bescheidenheit von Jens Spahn. Viel Vergnügen.
Ich habe es mit Freunden begonnen. Also ich war nicht allein, sondern man fängt ja meistens sein Hobby an zusammen mit anderen. Und ich sage immer, mein Bruder hat die Fußballgene, mein Jüngerer, abbekommen. Der ist mit Freunden zum Fußball gegangen. Ich bin zur Jungen Union gegangen, in die Politik hinein. Wir haben beide versucht, in die Bundesliga zu kommen. Er ist in der Kreisliga geblieben.
Das war Folge 5 von Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Produktion Flashflow Recordings. Tschüssikowski, ihr kleinen Racker.